Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Willkommen zur Kultur vom Tage. Es gibt die Künste und es gibt die Kochkunst. Bei den Wiener Festwochen versucht eine Reihe, beides miteinander zu verbinden. Vorbei die Zeit, in der Frankreichs berühmtes Mittelaltermuseum ein regelrechtes Labyrinth war und dunkel dazu. Nach 11 Jahren Umbauzeit steht das Musée de Cluny in Paris wieder offen. Die Junge Islamkonferenz ist ein Netzwerk, das auch Nichtmuslimen offen steht. Heute ist eine Bundeskonferenz zu Ende gegangen. Wir sprechen mit einer Studentin und der Leiterin des Netzwerks, die viel Erfahrung aus Großbritannien mitbringt. Die spanische Künstlerin Laia Fabre und der österreichische Regisseur Thomas Kasebacher haben vor vielen Jahren das Performance-Kollektiv Not Found Yet gegründet und sich als unkonventionelle Gastgeber präsentiert. Auch in diesem Jahr sind sie bei den Wiener Festwochen mit einem neuen Format dabei. Es heißt Raw, also roh. Die Kunst soll sich mit der Kulinarik verbinden. Das heißt, KünstlerInnen treffen auf Köche und Köchinnen. Thomas Kasebacher über den Grundgedanken für diese Kombination.
Wie kann Performance ein bisschen langlebiger sein? Und ich glaube, wenn man was verdaut, wenn man was einnimmt, wenn man was schmeckt, wenn man was riecht, wenn man was am eigenen Körper sozusagen erfährt und nicht nur durch Hören und Sehen aufnimmt, hat es einen langlebigeren Effekt.
Heute Abend fand das erste Zusammentreffen einer Performerin und einer Köchin bei den Festwochen statt. An 3 Sonntagen wird das Experiment fortgesetzt, natürlich mit wechselnder Besetzung. Martin Thomas Pesel hat sich heute ins Café Restaurant der Festwochen gesetzt und obwohl zum Open End eingeladen war, ist er jetzt für uns da. Hallo, Herr Pesel.
Ja, ganze 3 Desserts musste ich auslassen, um es rechtzeitig zu schaffen.
Schade. Sie erzählen uns vielleicht noch, was für Desserts das waren. Die Performerin Joanna Tischkau und die Köchin Stefanie Herkner waren heute Abend ein Duo. Was für Persönlichkeiten haben Sie da kennengelernt?
Sympathische Persönlichkeiten mit höchst unterschiedlichen Herangehensweisen an ihre jeweiligen Künste, was sehr interessant war. Persönlich hatte man den Eindruck, dass die beiden sich sehr gut verstehen. Sie sind eine ähnliche Generation, Ende 30. Aber Stefanie Herkner hat ein gutbürgerliches Wiener Gasthaus von ihren Eltern geerbt. Sie möchte in ihrem Lokal zur Herknerin eine Küche bieten, wie bei Oma zu Hause. Und Joanna Tischkau kommt aus der queeren Kunstszene, ist eine Afrodeutsche, die sich in ihren Arbeiten mit Themen auseinandersetzt wie Deutschsein, Schwarzsein, Weißsein und die Dinge gerne mal auf den Kopf stellt.
Und wie sind die beiden ins Gespräch gekommen über die darstellende Kunst und die Kunst des Kochens?
Sie haben sich im Vorfeld des Abends zusammengeführt durch Laia Fabre und Thomas Kasebacher per Videokonferenz ausgetauscht und 2 gemeinsame Schwerpunkte gefunden, die sich, wie ich finde, beide schlüssig in diesem Menü und in diesem Abend wiedergefunden haben. Das eine ist Nostalgie. Es wurden zum Beispiel alte Fotos von Stefanie Herkners Eltern vor Stefanies Geburt und den damals üblichen bunten Buffets aus gelierten Früchten und Sülze herumgereicht. Ebenso wie alte Kochbücher von Joanna Tischkaus Mutter, aus denen die Gäste dann auch vorlesen und die kuriosesten Rezeptnamen für ein Charadespiel raussuchen sollten. Und der andere Schwerpunkt, ja, Queerness, Anderssein, in einem ganz konkreten Sinne auch Fakeness. Es gab etwa Spaghetti-Eis und Kaugummi-Zigaretten, also Essen, das etwas behauptet, was es nicht ist. Das passt auch ganz gut zu dem Anlass, aus dem Tischkau in Wien war und bei den Festwochen performt. Gestern hat sie nämlich den österreichischen Ableger des Deutschen Museums für schwarze Unterhaltung und Black Music eröffnet. Wobei der Clou an beiden diesen Museen ist, dass es sie eigentlich nicht gibt, zumindest nicht permanent. Dass sie aber den Wunsch manifestieren, dass es sowas doch eigentlich unbedingt bräuchte. Aus diesem Repertoire des Schwarzen Museums hat Tischkau dann übrigens auch die Musikauswahl mitgebracht und ihren DJ, der hat unter anderem alte Schlager von Billy Moe aufgelegt, diesem in Deutschland sehr erfolgreichen schwarzen Sänger.
Und was hat Stefanie Herkner schließlich für Joanna Tischkau und ja, für die Gäste, die da waren, wahrscheinlich gekocht?
Ja, sie hat für uns alle gekocht. Das Menü hat sie eben gemeinsam mit Joanna Tischkau entwickelt. Sie hat sich die Mühe gemacht, die traditionelle Küche, die sie gewohnt ist, gewissermaßen zu queeren. Dabei aber auch dem Thema Nostalgie treu zu bleiben. Es gab zum Beispiel eine Sülze in Form eines Gugelhupfs. Oder russische Eier mit Saiblingskaviar, genannt Mein Papagei frisst keine harten Eier, wie dieser Schlager von Billy Mo. Aber auch ihre Spezialität, den falschen Hasen, der bei ihr auch Stefani-Braten genannt wird. Ja, und Laia Fabre und Thomas Kasebacher, Not Found Yet, waren, wie das bei ihnen so üblich ist, ein bisschen dafür verantwortlich, Chaos und Unruhe reinzubringen. Anfangs wurde zum Beispiel die Tischordnung neu gelost, sodass alle möglichst neben jemandem saßen, den oder die sie noch nicht kannten.
Absolut toll, finde ich, sollte überall gelten. Was hat Ihnen das Essen denn geschmeckt?
Ja, das Essen war köstlich. Also es, vor allem dieser falsche Hase. Ich werde unbedingt zur Härknerin irgendwann auch noch privat gehen. Es gab in diesem Kugelhupf, es gab Waldorf, Chicorée, Schiffchen. Und was ich verpasst habe, was aber auf der Menüliste steht, sind Kartoffeln, die aber eigentlich aus Marzipan sind, und das berühmte Spaghetti-Eis. Es war ein großes Vergnügen, also auch weil das Publikum so wild zusammengesetzt war. Hier hat sich die übliche Festwochen-Festival-Crowd mit Leuten gemischt, die gerne zu Food-Events gehen. Also es gibt ja viele, in Österreich auch viele Events, wo namhafte KöchInnen sich aufregende Menüs an schrägen Locations überlegen. Also das war eine spannende Mischung. Einzig mein Magen hätte sich noch ein bisschen weniger Partyspiele und eine etwas dichtere Speisenfolge gewünscht. Ich hatte dann doch schon recht Hunger. Aber wenn Essen kam, war es immer fantastisch.
Und trotzdem, Sie haben mehrere Stunden dort gesessen und das Dessert verpasst. Für uns. Die Wiener Festwochen haben ja gerade erst begonnen. Wie passt sich denn dieses auf Genuss abgestimmte Happening in das ganze Programm mit Konzerten, Tanz und Theater ein?
Es gibt tatsächlich noch einen zweiten kulinarischen Programmpunkt, ein Format im Rahmen der Festwochen, die aus Berlin bekannte Pickle Bar von der Gruppe Slavs and Tartars. Da geht es um Fermentation und Sprache, auch in verschiedenen Performances. Und ansonsten, Sie haben es schon gesagt, es ist ein wilder Genre-Mix bei den Wiener Festwochen. Üblicherweise natürlich mit einem Schwerpunkt auf Performatives, also Theater, Tanz, Musiktheater. Und es ist das erste Festivalwochenende gerade vorbei und ich war schon bei einem Food-Event, einer Fake-Museumseröffnung, einem Tanz- und Gesangsstück und einer Theater-Performance über Rassismus in Japan. Also es ist sehr schön vielfältig.
Die Wiener Festwochen präsentieren und probieren ein neues Format. An vier Sonntagen treffen Köche und Köchinnen auf KünstlerInnen und versuchen, einen echten Austausch von Ideen und Geschmäckern hinzubekommen. Wie das bei der Premiere gelungen ist, hat uns Martin Thomas Pesel erzählt. Dankeschön. Frankreichs einziges nationales Museum für die Kunst des Mittelalters liegt im Quartier Latin am rechten Seineufer mitten in Paris. Eingerichtet wurde das Musée de Cluny als Stadtpalais der Äbte des Klosters von Cluny. Das wiederum wurde einst auf den Ruinen einer gallo-römischen Therme errichtet. Die Therme aus dem 3. Jahrhundert gehört zu den letzten Überresten von Paris. Traditionsbewusst wie Frankreich ist, wurde die Restaurierung und Modernisierung des Museums gründlich angegangen. Nach 11 Jahren Planen und Bauen, was immer wieder Teilschließungen nötig gemacht hat, sind alle Türen der Anlage nun wieder geöffnet. An mittelalterlicher Kunst und Geschichte Interessierte müssen sich allerdings darauf einrichten, Schlange zu stehen. Wenigstens nicht mehr vor einem im Innenhof versteckten Eingang, sondern auf dem Boulevard Saint-Michel am linken Seineufer, nicht am rechten, wie ich eben gerade noch behauptet habe. Stefanie Markert hat einen Rundgang durch das Musée de Cluny unternommen und ist schlicht begeistert.
An dem Werbeplakat kommt man in Paris oder in der Presse nicht vorbei. Wiedereröffnung, das Mittelalter neuer Generation. Darauf die Stars des Musée de Cluny mit modernen Accessoires. Ein Ritter mit Rockgitarre, ein Prediger als DJ, Nonnen mit Sonnenbrillen, eine halbnackte Skulptur mit Smoothie am Grill. Mittelalter goes Neuzeit. Damien Bernet ist Konservator des Museums. Wir wollten alle darauf aufmerksam machen, dass sich im Musée de Cluny etwas tut, dass das Mittelalter sehr farbenprächtig, sehr lebendig ist, der Besucher bei uns zu Hause ist und die Objekte wiederentdeckt werden wollen. Wir bieten im Vergleich zu anderen Museen einen Luxus, die Nähe zu den Werken und hoffen, die Besucher gehen damit verantwortungsvoll um. Die fragilsten sind in Vitrinen, aber einigen gestenreichen Holzstatuen kommt man so nahe, man könnte sie glatt umarmen. 1600 Objekte von 24.000 sind ausgestellt, 500 davon wurden restauriert. Die Auswahl ist neu, dem Parcours angepasst. Früher ging es thematisch in Zeitsprüngen hin und her, jetzt chronologisch voran von der Antike bis ins 15. Jahrhundert. Von wegen düsteres Zeitalter, die Fenster sind nicht mehr vollgestellt oder verhangen, sie fluten das Museum mit Licht. Außerdem sind behutsam Fahrstühle eingepasst worden. Alle Räume sind mit Rollstühlen oder Kinderwagen erreichbar. Keine Diskriminierung mehr, darauf pocht Damien Bernet. Das Museum innen und außen saniert, ist durch die neue Klarheit kein Labyrinth mehr. Es verbindet Reste einer römischen Therme mit dem mittelalterlichen Palais der Äbte von Cluny, wo damals die weltgrößte Kirche stand. Ihre Pariser Residenz gab dem Museum den Namen. Objekte und Gebäude haben heute eine neue Harmonie gefunden, so Damien Bernet. Wo es angebracht ist, lassen wir das Publikum ausruhen, durchatmen, eine Technik entdecken. So stellen wir in einem Saal Emaillen aus dem Limousin vor, wir haben da die schönste Sammlung, oder wir machen geografisch Pause in Italien.
Une respiration géographique, un ensemble d'œuvres italiennes.
Seit 2018 hat das Museum einen modernen Eingangsbereich. Die Ornamente an der Aluminiumgussfassade findet man schon in der Kapelle der Äbte, ein Dialog der Zeiten. 21 Säle Dauerausstellung, wobei, was geschummelt ist, gibt es doch auch Saal 19a, B und C. Im 20. die Hauptattraktion des Museums, die 6 Wandteppiche der Dame mit dem Einhorn. Vom Ende des 15. Jahrhunderts. Sie bilden die 5 Sinne ab. Der 6. namens Mein einziges Verlangen bleibt ein Rätsel.
La Dame à la licorne, c'est la Joconde du Musée de Cluny.
Die Dame mit dem Einhorn, das ist unsere Mona Lisa. Die dürfen wir nicht schlecht behandeln. Der Besucher findet sie am selben Platz wieder. Sie hat sich nicht bewegt.
Elle n'a pas bougé.
Mit viel Rot aus Wolle und Seide gefertigt, hängt der Sixpack wirkungsvoll in einem schwarzen Saal. Es gibt sogar eine Führung, die das Kunstwerk tanzend kommentiert. Man kann sich auch Statuen aus der Kathedrale Notre-Dame erklären lassen, an einem interaktiven Tisch sehen, wo sie einst standen, und dabei eine Massage genießen. Oder die meditative Führung Ruhiges Cluny mit einer Hypnose-Expertin buchen. Im letzten Saal hat sich der Konservator einen Traum erfüllt. 40 Meter Gobelin aus der Kathedrale von Auxerre, dazu Kirchenmöbel des späten Mittelalters. Wir haben uns für den Museumsaufbau viel von Deutschland inspirieren lassen. Dort weiß man, wie man Altaraufsätze ausstellt und in Kontext setzt. Denn in Deutschland ist Kirchenmobiliar weitgehend erhalten. Wir aber hatten die Französische Revolution. Als Inspiration denke ich ans Berliner Bode-Museum oder das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg.
Germanisches Nationalmuseum de Nürnberg.
Nur deutsche Aufschriften gibt es nicht. Sie sind Französisch, Englisch und Spanisch. Künftig ist an eine Museums-App in mehr als 3 Sprachen gedacht. Deutsche Kunstschätze gibt es aber sehr wohl zu bewundern, Konservator Damien Bernet.
Un grand devant d'hôtel en or.
Eine große goldene Altartafel, 1000 Jahre alt, ein Geschenk von Kaiser Heinrich II. Für das Basler Münster, gefertigt in Fulda oder Trier, sehr beeindruckend. Schöne schwäbische Skulpturen, frisch und farbenreich vom Ende des Mittelalters. Oder einen langen bemalten Tisch, ein Mysterium, in welchem Palais in Hamburg oder Lüneburg er einst stand. Deutschland ist auf dem gesamten Parcours präsent. Deutsche Besucher erleben, wie Werke aus ihrem Land mit den anderen im Dialog stehen.
Mais l'Allemagne est présente tout au long du parcours.
Auf der einen Seite flankiert ein Mittelaltergarten das Museum, auf der anderen ein ruhiger Innenhof mit dem Café des Amis. Claire aus Paris hat sich einen Salat geholt und macht im doppelten Sinn Genießerpause.
C'est vraiment merveilleux.
Es ist fabelhaft. Die Werke werden sehr schön präsentiert. Eine wahre Freude, sich alles anzuschauen. Es ist viel besser als früher und es wird auch mehr gezeigt. Ich ruhe mich nur kurz aus, lasse alles wirken und genieße.
Ah oui, beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Et on voit beaucoup plus de choses aussi.
Arthur und Eva aus Krakow erholen sich am Nachbartisch. Das Cluny-Museum ist wirklich wundervoll. Wir haben vor 20 Jahren hier gelebt, kannten es aber nur von außen. Jetzt haben wir die erste Hälfte angeguckt und machen uns gleich an die zweite. Es ist sehr interessant, denn früher war mir nicht bewusst, dass ich in Notre-Dame kopierte Statuen sehe. Hier stehen die Originale. Kein Problem, dass nichts auf Polnisch ist. Meine Frau spricht Französisch, ich Englisch. Alles ist gut beschrieben und steht uns offen. So lebendig. Ständig und modern wie im Musée de Cluny ist das Mittelalter wohl nirgends.
Stefanie Markert über das nach 11 Jahren umfangreicher Umbauarbeiten neu eröffnete Musée de Cluny. Die Restaurierung gehört zu den größten Baumaßnahmen in Frankreich der letzten 70 Jahre. Drei Tage haben sich junge Menschen zwischen 17 und 27 in Berlin bei einem bundesweiten Treffen der jungen Islamkonferenz ausgetauscht. Muslimisch zu sein war keine Teilnahmebedingung. Schließlich geht es den MacherInnen des Netzwerks darum, mit allen Teilen der Gesellschaft ins Gespräch zu kommen. Und das muss geübt werden. Für die Konferenz ist ein Thema gesetzt worden, damit die Diskussionen sich nicht allzu sehr verästeln. In diesem Jahr sollte es um das Potenzial der Kunst gehen und die Frage, wie die Künste in die Gesellschaft hineinwirken. Elif Bayat studiert Soziologie, Politik und Religionswissenschaften in Frankfurt am Main. Sie ist 22 Jahre alt und engagiert sich im Gremium der Jungen Islamkonferenz. Guten Abend, Frau Bayat.
Guten Abend.
Als Gremiumsmitglied gehören Sie zu denjenigen, die die GastrednerInnen eingeladen haben. Filmemacherin und Labelgründerin sind gekommen. Lyriker, ein Empowerment-Trainer, ein Theaterpädagoge, eine visuelle Geschichtenerzählerin. Was ist herausgekommen bei den Gesprächen über die Kraft der Kunst bzw. der Künste?
Dort sind ganz unterschiedliche Themen draufgekommen. Und zwar haben wir uns mit verschiedenen Kunstformen auseinandergesetzt. Mit Rap, mit Theater, mit Spoken Word. Und was letztendlich entstanden ist, ist ein Austausch, ein ganz großer, vielfältiger Austausch mit den Teilnehmenden der Konferenz. Und das Interessante ist, dass wir nochmal auch auf die Inhalte uns ganz stark konzentriert haben, was praktisch auch super spannend war.
Und was sind das für Inhalte für Sie gewesen?
Ich war zum Beispiel in einem Filmworkshop. In diesem Filmworkshop haben wir über Kurzfilme gesprochen, und zwar über Horror-Kurzfilme. Es gibt eine gemeinnützige Produktionsfirma, Lost Films heißt sie, und sie macht gesellschaftskritische Horror-Kurzfilme. Und das war für uns total neu. Und diesen Aspekt, den sie da in die Filmindustrie mit einwerfen, ist total spannend, weil es so zum Beispiel noch gar nicht existiert hat in Deutschland.
Erreichen denn die visuellen künstlerischen Arbeiten mehr Leute oder ist das Wort auch gut vertreten?
Ich würde sagen beides. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich viel mehr höre, dass vor allem ich sehr viel Musik konsumiere und das ganz klar bei mir ein großer Fokus ist.
Was wollten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen denn von den Impulsrednern und Rednerinnen wissen?
Oft waren es auch Referentinnen, die auch zum Beispiel eine Migrationsgeschichte haben. Und da gab es sehr oft Identifikationspunkte. Zum Beispiel war ich auch in einem anderen Workshop, da ging es um Rap. Und in diesem Workshop haben wir nochmal darüber gesprochen, was Rap für uns heißt. Wir haben auch reflektiert, wie wir damals Musik auch verstanden haben. Also das, was ich in meiner Jugend konsumiert habe, das mache ich heute nicht mehr, weil ich reflektierter geworden bin, weil ich zum Beispiel auch gewisse Texte nicht mehr so schön finde, wie ich damals empfunden habe, beziehungsweise jetzt auch verstehe, was Texte auch teilweise bedeuten.
Wie gut oder nicht gut werden junge muslimische Kunstschaffende von der deutschen Öffentlichkeit wahrgenommen?
Da muss ich einmal überlegen, weil tatsächlich würde ich sagen, noch nicht genug. Es ist leider noch so, dass diese Menschen noch nicht genug repräsentiert werden. Es gibt aber viele Formate, die explizit KünstlerInnen, auch muslimische KünstlerInnen, eine Bühne geben und dort auch Empowerment stattfindet und sie auch eine Bühne ganz klar erhalten.
Ich danke Ihnen für die Eindrücke, Frau Bayat, und möchte nun weitersprechen mit Asma Soliman, der Leiterin der Jungen Islamkonferenz. Schönen guten Abend, Frau Soliman.
Guten Abend, hallo.
Ihr Ziel ist es, das junge Netzwerk von muslimischen und nicht-muslimischen Mitgliedern der Islamkonferenz europaweit sichtbarer zu machen und mit anderen Organisationen zu verbinden. Wie klappt das?
Die Junge Islamkonferenz ist ja seit nun mehr als 2 Jahren zur Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa gewechselt, der neue Träger. Und natürlich war es sowohl für die Schwarzkopf-Stiftung eine große Chance als auch für die Junge Islamkonferenz eine große Chance, sich mit diesem Trägerwechsel auch zu europäisieren. Und das ist sozusagen mein großer Auftrag, seitdem ich die Junge Islamkonferenz leite, weil ich sehr großes Potenzial sehe zu den Themen der Jungen Islamkonferenz, nämlich Islam in Europa, Diversität und postmigrantische Gesellschaft einen europaweiten Austausch herzustellen. Es gibt sehr viele Ähnlichkeiten, aber auch Unterschiede in unterschiedlichen europäischen Ländern, die wichtig sind und die spannend sind in dem Rahmen der jungen Islamkonferenz. Das heißt, für junge Menschen, die sich sowohl als muslimisch positionieren, aber auch als nicht muslimisch und sich als Verbündete sehen, um über diese Themen zu sprechen und auch zu lernen, zu diesen Themen in der Öffentlichkeit sich zu äußern und mitzureden. Das ist so ein bisschen auch, wie die junge Islamkonferenz sich definiert. Und tatsächlich startet die Europäisierung dieses Jahr bei der jungen Islamkonferenz. Wir hatten jetzt vor kurzem Interviewgespräche für eine Projektmanagementstelle spezifisch für die Europäisierung. Und da werden wir eine Sommerakademie starten, die dann über die Jahre ein europäisches Netzwerk bilden wird mit dem Fokus strategische Kommunikation und Narrative Change.
Sie haben, Frau Suleiman, in Maastricht und London studiert, auch promoviert. In Großbritannien gibt es, denke ich, weit mehr Muslime in politischen Ämtern als in Deutschland. Was lässt sich mitnehmen aus der Erfahrung dort für hiesige Verhältnisse?
Ich denke, dass Großbritannien viele, viele Schritte weiter ist, was die Akzeptanz von Diversität und Minderheiten angeht. Das hat natürlich auch historische Gründe, aber nicht nur. Ich würde sagen, was auf jeden Fall für mich als Sozialwissenschaftlerin spannend war, war zu sehen, dass Musliminnen sich dort als selbstverständlicher Teil der Mehrheitsgesellschaft sehen. Und zum Beispiel, ich mache es ganz praktisch an einem Beispiel klar, in Großbritannien, wenn man eine Migrationsgeschichte hat, wenn man gefragt wird, woher kommst du, dann sagt man, I'm British, und dann gibt es keine zweite Nachfrage. Und in Deutschland ist es bis heute immer noch so, dass wenn man sichtbar eine Migrationsgeschichte hat, dass man, nachdem man sagt, ich komme aus Deutschland, noch eine zweite Frage folgt, die sagt, aber woher kommst du denn wirklich oder denn eigentlich oder denn ursprünglich? Und das ist, denke ich, der Unterschied, die Selbstverständlichkeit.
Wissen Sie, wie das Engagement junger Muslime und Muslime auf die älteren Muslime und Muslime in unserer Gesellschaft wirkt, wie es wahrgenommen wird? Denn der Einfluss der jungen, ja selbstbewussten jungen Leute, die auch bei dieser Konferenz zusammengekommen sind, ist doch wahrscheinlich gar nicht so klein.
Das stimmt. Ich denke, für die ältere Generation ist es spannend, weil sie natürlich die ältere Generation, insbesondere wenn wir jetzt im Kontext GastarbeiterInnen denken, als sie nach Deutschland gekommen sind, dann hatten sie natürlich auch ganz andere Sorgen und Prioritäten im Leben. Da ging es erstmal darum, irgendwie die Familie zu ernähren und so weiter und so fort. Und mit der jüngeren Gesellschaft gibt es natürlich einfach auch viel mehr Möglichkeiten, teilzuhaben und auch mitzumachen. Es geht nicht nur darum, die Familie zu ernähren, sondern es geht darum, teilzuhaben und mitzumachen und mitzureden. Und das ist, denke ich, eine total schöne und wichtige und natürliche Entwicklung. Und da, denke ich, ist auch die ältere Generation stolz auf die jüngere Generation, weil sie Sachen ermöglicht und Sachen auch vermittelt, die für die ältere Generation auch gar nicht so möglich war. Und da ist nicht nur Sprache natürlich ein Faktor, der das ermöglicht, sondern wirklich diese Prioritäten, von denen ich geredet habe, dieses Privileg, hier aufgewachsen zu sein, hier die Kultur kennenzulernen, das System und so weiter und so fort. Und nicht erstmal in dem Kontext da zu sein, dass man seine Familie ernähren muss, sondern wirklich auch mitmachen möchte und sich als Teil der Gesellschaft sieht.
Über Aufgaben und Ziele der jungen Islamkonferenz, deren bundesweites Jahrestreffen gerade zu Ende gegangen ist, habe ich mit Asma Suleiman, der Leiterin des Netzwerkes, gesprochen und mit Elif Bayat. Unterstützt wird die junge Islamkonferenz, wir haben es gehört, von der Schwarzkopf-Stiftung. Ihnen noch einen guten Abend, Frau Suleiman.
Ich danke Ihnen, Ihnen auch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen von Frederik Würwig.
Nachdem die Ukraine den diesjährigen ESC gewonnen hat, ist noch nicht klar, ob der Wettbewerb nächstes Jahr in Kiew stattfinden kann. Normalerweise findet die Austragung in der Hauptstadt des Landes statt, aus dem die Siegerband des Vorjahres kommt. Wegen des Krieges in der Ukraine arbeitet die European Broadcasting Union bereits an verschiedenen Szenarien. André Schünke.
Der Chefin der ukrainischen Eurovisionsdelegation kommen die Tränen im Interview nach dem Sieg ihres Landes. Sie sagt, sie wünsche sich nichts so sehr, wie ganz Europa im nächsten Jahr im Mai in Frieden in ihrem Land begrüßen zu können. Mit großem Abstand hatte die Ukraine mit dem Kalush Orchestra den Song Contest am Abend in Turin gewonnen. In einem spannenden Rennen mit den Songs aus Großbritannien, Spanien und Schweden, die auf den Plätzen 2, 3 und 4 landeten. Der deutsche Kandidat Malik Harris bekam für seinen Song Rockstars nur 6 Punkte von den Zuschauerinnen und Zuschauern. Ein enttäuschender letzter Platz, der aus Sicht der deutschen Delegationschefin Alexandra Wolfslast nicht gerechtfertigt ist. Der Sänger habe Deutschland hervorragend und sympathisch repräsentiert.
Die Schweizer haben in einer Volksabstimmung für eine finanzielle Beteiligung von Streaming-Plattformen an Schweizer Filmen und eine Quote für europäische Produktionen gestimmt. Laut Prognosen votierte eine Mehrheit von 58% für das als Lex Netflix bekannte Gesetz. Nun müssen Streaming-Plattformen wie Netflix, Amazon Prime und Disney Plus 4% ihres in der Schweiz erzielten Umsatzes im Land reinvestieren, um die Schweizer Filmindustrie zu stärken und für mehr Schweizer Produktionen zu sorgen. Zum ersten Mal seit 2019 hat Papst Franziskus in einer liturgischen Feier 10 Männer und Frauen in den Heiligenstand aufgenommen. Bei strahlendem Sonnenschein waren rund 45.000 Menschen zum Petersplatz gekommen. Unter den neuen Heiligen der katholischen Kirche ist auch der Niederländer Titus Brandsma, ein Nazi-Gegner. Elisabeth Pongratz.
Als Journalist hatte sich der Pater schon früh gegen Nationalsozialismus und Faschismus gewandt. Im Zweiten Weltkrieg kämpfte er während der Besatzung der Niederlande gegen die NS-Ideologie. Anfang 1942 nahm ihn die Gestapo in seinem Kloster fest. Später wurde er in das Konzentrationslager nach Dachau gebracht. Dort wurde er gefoltert und im Juli 1942 mit einer Giftspritze ermordet. Die Heiligsprechung in der katholischen Kirche ist eine feierliche Erklärung des Papstes über das vorbildliche christliche Leben eines Menschen und über dessen endgültige Aufnahme bei Gott.
An diesem Montagmorgen können Schaulustige eine totale Mondfinsternis beobachten, allerdings nicht überall. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes werden die Chancen auf freie Sicht im Osten von der Ostsee bis zum Erzgebirge und in großen Teilen Bayerns ganz gut sein. Für Schaulustige in Deutschland tritt der Mond um kurz vor 4.30 Uhr in den Kernschatten der Erde ein. Die Totalität beginnt um 5.29 Uhr, genau dann, wenn der Trabant von der Mitte Deutschlands aus gesehen gerade untergeht. Um 6.12 Uhr werde die Mitte der Finsternis erreicht, kurz vor 7 Uhr endet die totale Phase. Allerdings ist es dann auch schon so hell, dass der Mond ohnehin nur schwer erkennbar sein könnte.
2016 war die Stadt Leverkusen pleite und wollte das Museum Schloss Morsbroich schließen. Es gab Proteste, denn das Museum für Gegenwartskunst besitzt eine hervorragende Sammlung zeitgenössischer Kunst und ist für seine hochkarätig kuratierten Wechselausstellungen bekannt. Doch warum, so fragte sich die Stadtpolitik, braucht es in Zeiten knapper Kassen ein eigenes Museum, zumal Köln, Düsseldorf, Krefeld und Neuss mit ihren Ausstellungshäusern nur ein paar Kilometer entfernt sind. 6 Jahre später stellt sich die Situation anders dar. Es gibt einen neuen Direktor und ein neues Programm. Das nennt sich Spielzeit und will das Schloss unbedingt wieder auf der Kunstlandkarte verorten. Sabine Oelze hat mit dem neuen Direktor und Künstlern über das Konzept gesprochen.
Eine große Schaukel hängt an einem Gestell im Park von Schloss Morsbroich. Kein Kunstwerk, sondern eher eine Denkhilfe. Hier dürfen BesucherInnen Platz nehmen und beim Hin- und Herpendeln Ideen entwickeln. Zum Beispiel, wie sie sich ein Museum für Gegenwartskunst vorstellen und wie aus der verwilderten historischen Parkanlage künftig ein Ort der Begegnung werden kann.
Also es ist ein Park voller vieler Widersprüchlichkeiten. Es gibt Naturdenkmäler, unter Denkmalschutz stehende Bäume. Es gibt den historischen Garten, den Rokokogarten, den romantischen Garten, eine Sozialgeschichte und so weiter. Das sozusagen aufzudröseln und zu gucken, wie kann man das aktualisieren, das ist so eine Aufgabe, wo wir glauben, die sollten Künstler nicht mehr allein beantworten, sondern da brauchen sie das Wissen der vielen, da brauchen sie das Wissen der ganzen Stadt Leverkusen, der Leute, die hier leben.
Der Hamburger Künstler Christoph Schäfer und seine Kollegin Margit Czenki wurden eingeladen, die Parkanlage von Schloss Morsbroich aus ihrem Dornröschenschlaf zu wecken. Aber nicht nur das Grün, das gesamte Museumskonzept wird revitalisiert. Schloss Morsbroich soll wie Phönix aus der Asche auferstehen. Die nächsten 5 Jahre gibt es deshalb keine fertigen Ausstellungen zu sehen. Rund 15 KünstlerInnen wurden eingeladen, Konzepte zu entwickeln, wie das Museum wieder im Leben der Menschen von Leverkusen eine Rolle spielen kann. Der neue Direktor Jörg Vandenberg spricht deshalb nicht von einer Ausstellung, sondern von einer Spielzeit.
Das ist natürlich ein Begriff, der eher aus dem Theater kommt und vielleicht nicht unmittelbar mit dem Museum in Verbindung gebracht wird. Die größte Herausforderung, der größte Mut ist, wir gehen in einen Prozess, wo wir nicht wissen, wo er uns hinführt. Weil wir uns aber auch nicht einbilden zu wissen, was ein gegenwärtiges Museum ist, sondern wir wollen es herausfinden mit den Künstlerinnen und Künstlern und mit unseren Gästen.
Christoph Schäfer und Margit Schenki laden in den nächsten Jahren regelmäßig zu Picknicks und Ortsbegehungen ein. Ein Raum im Museum ist ihr Labür, ein Neologismus aus Labor und Labyrinth, erfunden vom Regisseur und Autor Karl-Heinz Kaspari. Im Labür baumelt eine zweite Schaukel von der Decke. An den grün gestrichenen Wänden hängen Tuschezeichnungen von Graureihern. Die Couch hat Schildkröten als Füße. Eine Hommage an die Flora und Fauna im Park, die der Vorstellungskraft auf die Sprünge helfen soll, erklärt Margit Schenki.
Man macht einen Umweg zur Planung. Ne? Also man holt erstmal die Wünsche auf die Straße und die Leute sagen, was sie sich vorstellen können, bringt die Imagination in Gang. Das ist alles erstmal provisorisch und dann wird man sehen, was das am Schluss werden soll.
Direktor Vandenberg gibt den eingeladenen KünstlerInnen und Kollektiven carte blanche. Einige arbeiten auf den Flächen des zum Schloss gehörigen Obstguts und experimentieren mit neuen Pflanzenzüchtungen. Andere bauen die Remise zu einem Hexenhaus um, wie Mark Dayen. Der Konzeptkünstler will die 30 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Museums bestimmen lassen, welche Ausstellungsstücke zu sehen sein sollen. Vandenberg setzt auf eine großmögliche Teilhabe und Öffnung.
Ich bin davon überzeugt, dass ein solches Haus ein essentiellen Beitrag leisten kann zur Zukunftsfragen unserer Gesellschaft. Und da wollen wir versuchen, modellhaft zu agieren und einfach wirklich zu sagen, wie gestaltet so ein Museum Nachbarschaften?
Schloss Morsbroich verfügt auch über eine eigene Sammlung zeitgenössischer Kunst. Aus Platzmangel war die nur selten zu sehen. Auch das soll sich künftig ändern. Die BesucherInnen dürfen sich während der Spielzeit Gemälde wünschen, die sie in einem selbst festgelegten Timeslot anschauen dürfen. Die Auswahl ändert sich jede Woche. Co-Kuratorin Thekla Zell.
Es wird jeweils ein Werk aus der Sammlung präsentiert sein. Und dazu haben wir ein Regal, in dem wir ungefähr 30 Werke, also ein Konvolut, ausgewählt haben. Und aus diesem Konvolut können sich die BesucherInnen jeweils eine Arbeit aussuchen.
Um mit den Gästen, so heißen die Besucherinnen und Besucher des Schloss Morsbroich, möglichst schnell ins Gespräch zu kommen, arbeiten Direktor und Kuratoren künftig nicht mehr im Verwaltungstrakt, sondern mitten im Museum, in einem offenen Büro, wie es Thekla Zell nennt.
Denn manchmal ist das, was man sich so vorstellt in der Theorie oder als kuratorisches Konzept, deckt sich vielleicht nicht ganz mit dem Erlebnis der Besucherin. Und das ist ganz wichtig, dass man, glaube ich, da im Austausch ist.
Die Institution Museum in Leverkusen erfindet sie sich neu. Essenz statt Effekt lautet die Devise. 5 Jahre dauert der Prozess. Bis dahin dürfen BesucherInnen Schloss Morsbroich mitgestalten. Wenn das Konzept aufgeht, könnten auch andere Museen bald zur Spielzeit einladen.
Sabine Oelze über das Konzept für die erste Spielzeit im neu ausgerichteten Museum Schloss Morsbroich. Nachhaltig zu wirtschaften, daran führt kein Weg vorbei in sämtlichen Bereichen unseres Lebens. Schauen wir auf das, was das Theater zu mehr ökologischer Nachhaltigkeit beitragen könnte. Im vergangenen Jahr hat die Bundeskulturstiftung in einem Pilotprojekt 19 Einrichtungen dabei unterstützt, ihre Klimabilanz zu errechnen. Vor allem bei den Theatern treiben Reisetätigkeiten und Gastspiele die Werte ordentlich nach oben. Gerade sind zum Berliner Theatertreffen viele Ensembles angereist. Das Festival hat nun ebenfalls seinen CO2-Fußabdruck errechnet und benennt neuerdings Green Ambassadors für jedes eingeladene Gastspiel. Gestern wurde beim Theatertreffen mit den grünen Botschaftern und VertreterInnen aus Politik und Kultur diskutiert, wie Kulturaustausch im Zeichen des Klimawandels aussehen kann. Näheres dazu von Barbara Behrendt, die die Veranstaltung besucht hat.
Die Eröffnungsfrage der Moderatorin Cecile Shortmann scheint es auf den Punkt zu bringen.
Weniger Energieverbrauch, weniger Reisen für Schauspieler und Schauspielerinnen, all das ist überdenkenswert. Was können, was wollen, was müssen auch die Theater tun, um dem Klimawandel entgegenzutreten?
Doch schon hier gibt es Einspruch, und zwar von Jakob Bilabil, dem Leiter des Aktionsnetzwerks Nachhaltigkeit in Kultur und Medien.
Wir wollen ja mehr Theater. Wir wollen mehr Theater mit weniger Fußabdruck. Wir denken immer, wir machen weniger Reisen. Wir werden es durch weniger nicht hinkriegen. Wir müssen mehr vom anderen machen.
Kaum Konsens auch bei der Frage, ob ein nachhaltiges Theater nun weniger Geld kostet, weil man weniger Premieren produziert, weniger Gastspiele einlädt oder mehr Geld, weil man Mitarbeitende braucht, die langwierige Recherchen angehen, welches Material bei welchem Bühnenbild das nachhaltigste ist und weil Ökostrom teurer ist. Neue Klimaanlagen ebenfalls. Jakob Bilabil, der zur Fraktion Nachhaltigkeit kostet gehört, fordert jedenfalls, dass dieses Geld nicht aus den Kulturetats der Länder und Kommunen bezahlt wird, sondern aus anderen Töpfen. Aber aus welchen? Die Diskussion krankt häufig genau daran, dass die Grundlagen dessen, worüber gesprochen wird, nicht geklärt sind. Zum in dieser Hinsicht interessanten Streitpunkt entwickelt sich eine Forderung, die der Dramaturg David Heiligers, einer der Green Ambassadors, nennt: das Ende der Freiwilligkeit. Subventionen sollten an Nachhaltigkeit geknüpft werden. Für Olaf Zimmermann, den Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, geradezu eine Einladung an die Politik, die Kulturetats zu verringern bzw. die Kosten der Nachhaltigkeit auf die Kultureinrichtungen abzuwälzen.
Die Pandemie ist noch nicht zu Ende. Die Türen öffnen sich, aber das Publikum kommt noch nicht so, wie es eigentlich kommen sollte. Auch dieses Festival hier ist vom Publikum nicht überlaufen worden und das ist leider keine Ausnahme, sondern im Moment die Regel. Und das wird dazu führen, dass wir heftige Debatten zur Kulturfinanzierung haben. Das müssen wir mit den Politikern verhandeln und wir dürfen ihnen nicht nur die Türe öffnen, zu sagen, verbietet uns dieses oder jenes, sondern sie müssen verpflichtet werden, dass sie dann auch die notwendigen Mittel zur Verfügung stellen.
Unter ökologischen Gesichtspunkten, so Zimmermann, müsste man natürlich auch das Theatertreffen abschaffen. Aber will man das? Und ist es eine gute Idee, die Politik entscheiden zu lassen, welche Kunst qualitativ hochwertig genug ist, um sie trotz hohem CO2-Fußabdruck zu subventionieren?
Dann wird es nämlich ganz gefährlich, weil dann entscheidet denn möglicherweise irgendeine politische Opportunität, ja, was nun also gerade gebraucht wird im Theater. Und das andere, was wir politisch vielleicht meinen, im Moment nicht zu brauchen, das lassen wir dann sein und das nennen wir dann nicht mehr Zensur, sondern das nennen wir letztendlich Nachhaltigkeitspolitik.
Noch komplexer wird es mit dem Vortrag der Regisseurin Gabriela Canheiro de Cunha, die aus Brasilien zugeschaltet ist. Eindringlich macht sie klar, dass Europa auf Kosten des globalen Südens lebt und dieser globale Süden nun nicht doppelt bestraft und abgehängt werden darf, indem Europa keine Gastspiele mehr aus Südamerika einlädt. Irritiert unterbricht sie immer wieder die Diskussion, weil ihr die entstandene Flugmeilendebatte auf dem Panel kleinlich und fehl am Platze erscheint. Sollte, fragt eine Stimme aus dem Publikum ganz grundsätzlich, das Theater nicht ohnehin mehr auf seine Kernkompetenz bauen und mit Geschichten auf der Bühne die Gefahren des Klimawandels thematisieren? Und der Dramaturg Christian Tschirner provoziert damit, die Debatte generell in Frage zu stellen.
Das Theatertreffen hat 2019 118 Tonnen CO2-Äquivalent verbraucht. Die Schaubühne liegt bei 2000. Wenn wir das Tempolimit runtersetzen auf 130, haben wir 1,9 Millionen Tonnen gespart. Da kann man die Schaubühne 1000 Jahre lang ohne Veränderung betreiben. Das ist unfassbar. Jakob, solltest du nicht sagen, wir lassen diese ganzen betriebsökologischen Seminare und stecken das Geld in große Kampagnen für ein Tempolimit?
So unerlässlich die ökologische Transformation und die Debatte darüber ist, dieser Nachmittag hat mehr Verwirrung in den Grundsatzfragen geschaffen als Klarheit. Allerdings hat er auch gezeigt, dass beim Thema Nachhaltigkeit längst nicht alle am selben Strang ziehen und vor allem bei den Fragen nach globaler Klimagerechtigkeit Ratlosigkeit herrscht.
Alle müssen und wollen nachhaltiger wirtschaften, wir haben es gehört. Und nun schaut Lotta Wieden für uns in die Kulturseiten vom 16. Mai.
Am Sonntag ging die diesjährige Tagung des PEN zu Ende, eine, die unter dem Stichwort Bratwurst-Eklat in die Geschichte eingehen dürfte. Zwei Tage lang hatte man dabei zusehen können, wie in einer atemberaubend toxischen Atmosphäre die Mitglieder sich des Mobbings, der Verleumdung und der Unaufrichtigkeit beschuldigten und gar nicht mehr damit aufhörten, lesen wir in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die die Geschehnisse so zusammenfasst. Mehr als 10 Stunden lang dauerte am Freitag die Sitzung, auf der schon bald Worte wie Arschloch gerufen wurden, und noch am Samstag zeigten sich Mitglieder den Mittelfinger. Am Freitag wurde der bisherige PEN-Präsident, der Journalist Denis Yücel, zwar noch wiedergewählt, als sein erbitterter Gegner Generalsekretär Heinrich Peukmann im Anschluss aber mit deutlich größerer Mehrheit bestätigt wurde und ein lautes Gejohle einsetzte, nachdem die Abstimmung den Schriftsteller Joachim Helfer aus dem Amt des Schatzmeisters katapultierte, rannte Yücel zum Mikrofon, in das er den schon jetzt legendären Satz schrie: »Ich möchte nicht Präsident dieser Bratwurstbude sein, ich trete zurück.« Die Neue Zürcher Zeitung konstatiert einen Scherbenhaufen, der deutsche PEN-Club habe sich demontiert. Und in der Taz lesen wir, dass Heinrich Peukmann in seiner eigenen Rede damit geprahlt habe, dass die Liste der Veröffentlichungen in seinem Wikipedia-Eintrag viel länger sei als in Yücels Eintrag. Es war zum Fremdschämen. Mit 72 Jahren, so Taz-Autor und PEN-Mitglied Ralf Socek, sollte man teenagerhafte Schwanzvergleiche überwunden haben. Wie konnte es so weit kommen, fragt die FAZ, ohne eine konkrete Antwort zu finden. Die Süddeutsche Zeitung gibt die Frage weiter an Denis Yücel selbst, der im Interview erklärt, die Realität des PEN besteht darin, dass er in Geiselhaft genommen wurde von einem Haufen selbstgerechter, lächerlicher Möchtegern-Literaten, die diesen Verein brauchen, um sich selbst als Teil der literarischen oder publizistischen Elite zu wähnen. Dafür pflegen sie diesen Popanz, um sich selbst im Abglanz des Honorationenhaften aufzuwerten, und dazu nutzen sie das von Steuergeld geförderte Programm, um sich als Wohltäter zu fühlen, ohne sich für die verfolgten Autoren wirklich zu interessieren. Der deutsche PEN werde dominiert von einem Haufen Spießer und Knallchargen. Fazit von Cornelius Pollmer in einem Artikel, das dem Interview zur Seite gestellt wurde: Yücel sei in seiner kurzen Zeit als Präsident wohl genau das gewesen, was der narkoleptische PEN dringend gebraucht habe, nur davon ebenso dermaßen zu viel, dass er am Ende sich selbst und seine Arbeit verunmöglichte. Bei aller Bühnenbegabung des Zurückgetretenen, davon dürfe man sich nicht ablenken lassen, bleibe aber auch der Eindruck, dass hier jemand nicht nur an den Gemeinheiten selbstherrlicher Stubenhocker gescheitert ist, sondern ein wenig auch an der eigenen Eitelkeit. Und damit zu zwei weiteren Spektakeln vom Wochenende: die Eröffnung der Oberammergauer Festspiele und das Finale des Eurovision Song Contests. Im Jahr 1634 gelobten die Einwohner von Oberammergau, alle 10 Jahre ein Passionsspiel aufzuführen, wenn ihr Dorf künftig von der Pest verschont bliebe. Am Wochenende feierten sie zum 42. Mal Premiere. Die Tageszeitung lobt den streitbaren und mitunter wütenden Jesus. Die Süddeutsche zeigt sich ergriffen von der kongenialen Ausstattung der zu einer Tempelanlage umgebauten Bühne. Nur Hannes Hintermeier in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung freut sich allein schon darüber, dass es sie überhaupt gibt, die diesjährigen Festspiele. Dass die Passionsspiele ihre Geschichte also fortschreiben. Eine gute Nachricht sei das, so Hintermeier, in einer Zeit, der die Gewissheiten abhanden kommen. Ganz so, als ob frühere Zeiten immerzu mit Gewissheiten gesegnet gewesen wären. Und außerdem gibt es sie ja auch heute. Dinge, die genau so eintreffen, wie es alle erwarten. Die Ukraine gewinnt mit dem Song Stefania und beeindruckenden 439 von maximal 468 Publikumspunkten den Eurovision Song Contest in Turin, und Deutschland wird Letzter.
Soweit Lotta Weden mit der Presseschau vom 16. Mai. Ich bin Sigrid Brinkmann und wünsche eine gute neue Woche.